Aber ja, wir singen wahrscheinlich zu selten, nur am Sonntag. Ja, wir hatten von euch schon einen Plan für heute Nachmittag. Corny hat einen Plan. Wer hat noch einen Plan für heute Nachmittag? Oder hängt ihr alle nur sinnlos rum? Andi hat auch einen Plan. Schön. Kinder, habt ihr auch einen Plan? Ja, ich denke eigentlich, kann ich vielleicht ein bisschen schneller predigen, dann ist das vorbei. Dann können wir endlich unsere Pläne ausleben, die wir für diesen Tag noch hatten. Du hast auch einen Plan. Ja, wunderbar. Das ist auch schön und gut, Pläne zu haben. Wer von euch hat denn schon Gott in seine Pläne eingeweiht? Ja, wunderbar. Dann erübrigt sich die Predigt sowieso. Ja, das ist ja heute das Thema, ne? Wir lesen aus Jakobus, Kapitel 4, 13, Vers 13 bis 17. Also einige, die haben Pläne und haben Gott schon eingeweiht in ihre Pläne, das ist wunderbar. Die können gleich zuhören, wenn ich über die Guten spreche. Ja, lesen wir uns erstmal diesen Abschnitt. Jakobus 4, von Vers 13 bis Vers 17. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Genau, das ist heute unser Text und ist ein sehr interessanter Text, finde ich. Ja, also, mein Thema heißt heute, wer ohne Gott plant, hat keinen Plan. Ja, wer ohne Gott plant, der hat keinen Plan. So, also kein Plan im Sinne von, das ist ein Wortspiel, ne? Keine Ahnung und hat auch keinen so einen guten Plan. Wisst ihr, ich habe mal Vorlesungen besucht zum Thema Projektplanung. Und ich will mich jetzt hier nicht rügen, aber ich habe das war eine ganz einfache Klausur und da musste man nicht viel für tun und man konnte die sehr mit einem sehr guten Ergebnis bestehen. Ne, damit ich mich erst recht nicht rühme, das hatten fast alle das Ergebnis sehr gut. Ne? So, bei dieser Projektplanung. Ich habe aber, als ich mich hier vorbereitet habe auf dieses Thema, habe ich festgestellt, es ist alles schön und gut, was wir da gelernt haben, aber da ging es nicht um Gott. Ne? Und das Wichtigste, was ich behalten habe, wenn ein Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, sollte man eine Feier geben für alle, die da mit beteiligt waren. Und das finde ich auch bis heute ist noch ein guter Punkt. Aber sonst lernt man halt viel, wie man organisiert, aber von Gott und so war da überhaupt nicht die Rede. Und Jakobus, der sieht das ein bisschen anders. Okay, lass uns erstmal reingucken in diesen Text. Wen spricht er an? Er hat ja hier ein konkretes Beispiel und er spricht konkrete Leute an. Und zwar solche. Er sagt, hört mal, die ihr sagt, ich werde in die Stadt gehen mit gewissen Leuten, werde dort einen gewissen Zeitraum verbringen, werde dort dies und das tun und werde das sogar sehr erfolgreich tun. Also, Leute, die wissen, in welche Stadt sie gehen. Sie wollen ein Jahr dort zubringen. Sie wollen dort was machen? Handel treiben. Die sprechen hier von, wir wollen gehen. Die wissen genau, wer da mitgeht. Und sie wissen auch, wenn sie Handel treiben, werden sie Gewinn machen. Sie wollen fette Gewinne machen, mit den fetten Taschen nach Hause kommen. Ja, diese Kaufleute, müssen wir wissen, damals, die sind ja immer weit gereist, von Stadt zu Stadt. Und da gab es noch keinen Amazon oder eBay oder wie die alle da heißen. Ne? Da konnte man es nicht eben am Smartphone machen. Dann gab es große Märkte und da kamen Kaufleute aus verschiedenen Ländern und hatten mal gesehen, wow, was hat der denn da mitgebracht? Die kamen auf den Markt und haben da Sachen entdeckt, die vorher noch nie gesehen haben zum Teil. Ja? Und dann diese Händler, die haben sich ihre Pläne geschmiedet, haben gesagt, hey, wir haben hier so ein wunderbares Produkt, wenn wir da, sag ich mal, von Jerusalem nach Rom gehen und das in Rom verkaufen, meine Güte, da sind so viele Leute in den Taschen, die werden prallvoll sein. Ja, das sind die einen Leute. Ich glaube aber, dass man das runterbrechen kann auch auf jeden von uns, weil sonst wäre die Predigt, glaube ich, nicht zielführend, weil ich glaube kaum einer, ich kenne hier zumindest keinen, der so ein Reisehändler ist, von Tür zu Tür geht. Ja, genau, wir können das auch runterbrechen. Jetzt stellen wir uns aber eine Frage, Jakobus, wo ist eigentlich das Problem? Ja, wo ist eigentlich das Problem, dass man so Pläne macht? Und ein paar Versen weiter steht einfach drin, also zwei Aspekte. Erstens, wisst ihr schon mal gar nicht, was morgen ist. Und ihr beachtet das aber nicht. Ihr habt solche Pläne, ihr sprecht davon und ihr seid stolz darauf. Ihr seid stolz darauf, dass ihr solche Pläne habt. Ihr seid übermütig, ihr rühmt euch dessen. Ihr sagt, all solches Rühmen, das ist böse, Leute, weil ihr habt einfach keine Ahnung, was morgen passiert. Es ist einfach nicht in eurer Hand. Lass uns mal, ich sag mal, so den Text zu verstehen, ist, glaube ich, zuerst mal ziemlich einfach, aber ich will das nochmal genauer beleuchten, indem wir tiefer reingehen. Und zwar, was ist ein Plan, erster Punkt, was ist ein Plan ohne Gott wert? Was ist ein Plan ohne Gott wert? Dieser Plan, ich werde das gegenüberstellen, ja, immer was ein Plan ohne Gott wert ist und was ein Plan mit Gott wert ist. Und direkt mit jedem Unterpunkt, weil das sehr interessant ist. Manchmal gibt es da Parallelen. Was ein Plan ohne Gott wert ist. Dieser Plan ohne Gott, der ist nicht sicher. Tim Kelly hat mal, er war, glaube ich, wie heißt das, Pilot bei der Air Force, US-Militär, und die waren in Arizona mit so einer Fliegerstaffel, und die Kommandanten, die haben gesagt, hey, wir wollen den Rekord brechen für Flugzeugstarts an einem Tag, ja, in der Air Force. So, wir wollen möglichst viele Starts machen für Testflüge und so weiter. Möglichst viele Flugzeuge sollen abheben. Und dafür haben die sich einen Plan gefasst. Die haben gesagt, hey, wir fangen an. Frühmorgens, sobald der erste Silberstreif am Horizont ist, wo man merkt, oh, die Sonne geht auf, werden wir unsere Flugzeuge starten lassen. Also das heißt, um 5 Uhr morgens geht ungefähr die Sonne auf, um 4 Uhr morgens müssen alle Maschinen schon laufen. Müssen alle gestartet werden, die Flugzeuge warm laufen und alles Mögliche, alles muss gecheckt werden, damit die starten können. Die waren in Arizona. Arizona ist einer der trockensten Orte. Die haben im Jahr 20 mm Niederschlag, also nicht. Da regnet es vielleicht einmal im Jahr, dann gibt es so einen Monsun. So, aber so aufs Jahr gerechnet ist das gar nichts. Ja? So. Ja, vor allem an diesem Punkt, wo sie noch waren. Ne? Das ist ein bisschen Unterschiede, aber. Es ist einfach Wüste, ich war da, das ist staubtrocken, im Oktober haben die 35 Grad, so, und ja, sengende Hitze. Und jetzt stehen sie morgens früh auf, starten die Flugzeuge, und es wird ein bisschen heller, und die erkennen, die wollten einen Rekord machen, ne? Einen Rekord, der nie wieder übertroffen werden sollte, und da ist Nebel. Also, da gibt es keinen Nebel, das geht nicht, da ist keine Feuchtigkeit, das ist staubtrocken da, ja, wie in einem abgeschlossenen Dachstuhl. Man geht da rein und da liegen tote Fliegen, weil die keine Luft mehr zum Atmen hatten, weil es so trocken war. So, es ist total trocken. So, und die kommen da hin und ja, die Flugzeuge sind gestartet. Aber wie können die starten? Und er sagt, ich habe da in diesem Moment daran gedacht. Wir schmieden Pläne, aber wir haben das überhaupt nicht in unserer Hand. Und ich meine, wenn man schon sowas machen will, dann Arizona ist der beste Ort dafür. Ich meine, keiner würde in Oberberg versuchen. Ja? Wir wissen alle, okay, das ist viel zu feucht und da kann alles passieren. Ja? Wir wissen, dass wir nicht wissen, was morgen ist. Ja, so. Das ist ein Punkt, der Plan ist nicht sicher. Wir kennen die Lebensumstände nicht, wir wissen nicht, was in einer Stunde ist, Krankheit, Tod, was auch immer. Und vielleicht geht unser Auto kaputt. Conny hat einen Plan, er will irgendwo hinfahren, sein Auto versagt. Und dann wollen wir nicht hoffen, auf keinen Fall. Aber das kann passieren. Das kann passieren. Unsere Pläne sind nicht sicher und deswegen sollen wir uns da nicht rühmen. Aber, wisst ihr was? Und auf der anderen Seite, was ist, wenn wir einen Plan mit, wenn wir Gott in unsere Pläne einbeziehen? Ist es dann sicher? Ja, guter Punkt. Ich erinnere nur an unseren Freund Paulus, ja, der zweimal versucht hat in Apostelgeschichte 16, schlag das mal bitte auf, Apostelgeschichte 16, 6 bis 10. Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehörte. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten und versuchten, die nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Darauf suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Ja, wie Benny schon sagte, ne, dann sind wir variabel. Also de facto ist unser Plan dann auch nicht sicher. Es ist auch nicht sicher. Wir können nicht sagen, okay, ich habe jetzt gebetet, Gott hat jetzt keine Krankheit gesendet innerhalb einer Stunde, also ist das eine gute Sache, ich mache das. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es anders kommt, erstens, und zweitens, als man denkt. So wie gerade in der Geschichte, so ein bisschen. Ne? Also Paulus, der hatte einen Plan, und das ist doch gut. Er kann da hingehen, kann da predigen, in dem einen Ort. Aber der Heilige Geist sagt, nein, ich weiß nicht, welche Umstände da waren, die ihn da gehindert haben, wie er es so klar verstanden hat. Nein, das ist nicht der Weg, den du jetzt gehen sollst. Und nochmal, und ganz oft denken wir Menschen, ja, das ist doch eine gute Sache, Gott, das muss doch jetzt laufen, das ist doch für einen guten Zweck. Aber es ist es nicht. Auch wenn wir Gott mit einbeziehen, ist unser Plan nicht sicher. Aber, wie gesagt, ein guter Punkt, wir müssen variabel sein, Gott nutzt dich als sein Werkzeug. Wir waren jetzt am, Thomas lacht schon, das war sehr lustig. Wir waren am Freitag in der Stadt und dann ja, haben wir einen getroffen, die waren jetzt nicht mehr so ganz, hatten schon ein bisschen was getrunken, aber der kannte sich so aus, der wollte zuerst mal sagen, dass es 70 Evangelien gibt, wir haben nur 4, dann haben wir verstanden, dass er generell so von Büchern redet, da ungefähr 70, ja okay, dann kommen ja, und der sagte, ja, haben ihn gefragt, glaubst du an Jesus? Ja, kannst du dich schon so ein bisschen aus? Und er sagte, ja, weißt du, jeder, wir sind sein Werkzeug. Ja, nee, also wir können sein Werkzeug sein. Ich sage, bist du sein Werkzeug? Wie gebraucht dich Gott? Ja, ich sag ja dazu, der war ein bisschen angetrunken. Aber er war sein Werkzeug. Das ist eine Botschaft, die ist klar und deutlich. Also wir sind seine, Gott gebraucht dich als sein Werkzeug. Er setzt dich dort ein, wo er dich braucht. Ja, und du musst vertrauen darauf, dass Gott für alles eine Lösung hat. Ja, er führt dich in Umstände und du musst wissen, es kann Durststrecken geben, es kann Pause geben in deinem Plan, es geht nicht weiter, du willst das pushen. Ja, ich meine, wer soll es sonst sagen als ich? Wer kennt das, wenn man so 1000 Pläne hat und 1000 Sachen machen will und denkt, das wäre jetzt gut, das wäre jetzt gut. Und dann merkt man einfach, irgendwann geht es nicht. Und dann ist aber eine gute Sache. Fehlende Baugenehmigung, schwierige Wohnungssuche, Arbeitslosigkeit, was nicht alles gibt. Und dann bei Christen und sie denken, hey, Herr, wenn ich da wohnen könnte, dann kann ich in der Nachbarschaft alle Menschen zu Christen machen. So zum Beispiel. Ne? Und dann haben wir die besten Ausreden und so Gründe, Gott zu nennen, warum es eigentlich gehen sollte. Okay, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, was ist ein Plan ohne Gott wert? Ein Plan ohne Gott taugt nicht für die Ewigkeit. Wisst ihr, wenn wir einen Plan ohne Gott abschließen, dann haben wir ein falsches Werteverständnis. Unsere Ziele oder unsere Errungenschaften, die wir am Ende haben wollen, die sind es eigentlich nicht wert, diese Zeit da rein zu investieren. Ja, diese Menschen, die hier gehen wollen, die haben ein klares Ziel, die wollen Money machen, viel Geld. Und heutzutage gibt es auch sehr viele Leute, die sehr viel Geld machen, die ihren Beruf auswählen, um Geld zu machen, die alles darauf setzen, um Geld zu machen. Ja, Leute, die den zweiten und dritten Job annehmen, auch wenn die schon 3000 Euro im Monat reinkommen, dann wollen, nehmen die noch einen Job an und noch einen Job an und nehmen den an und machen das und kaufen sich am Ende dann ihren neuen, nagelneuen BMW. Und er leuchtet dann ein Jahr und dann kommt einer vorbei und kratzt ihn zufällig, meldet das nicht. Und das ist so eine Schramme, als ob einer mit einem Messer durchs Herz geschnitten hat. Ihr lacht jetzt, ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute so leben. Und ich rede jetzt nicht von Ungläubigen, ich rede von Christen. Ein Bruder, ein Arbeitskollege, der hat mir erzählt, er hat eine Predigt gehalten und die haben in der Gemeinde haben die Leute gefragt, ja, macht es denn Sinn, es ging da um Ehethemen, macht es denn Sinn, so viele Kinder zu haben, dass die Welt ist so schlecht und so weiter. Sagt er, aber ich habe da rausgehört, das war ihnen wichtiger, dass Mann und Frau arbeiten gehen, um dann ein neues Auto zu kaufen, ein Haus und viermal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Wisst ihr, diese Werteverständnisse, die sind in der Welt ganz aktuell. Und wir sind in der Gefahr, dass wir das aufnehmen und dass das sich einnistet in unsere Birne. Aber das hat dann nichts verloren. Das hat dann nichts verloren. Und das taugt nicht für die Ewigkeit. Ne? Jakobus, der bezieht sich ja sehr viel auf die Bergpredigt. Und auch jetzt in Kapitel 5, ich kann das nicht einfach anders machen, dass ich da nicht ein bisschen vorweggreife. Also das hängt zusammen. Ich würde fast sagen, das könnte man in einem Rutsch durchmachen. Aber darf der nächste Prediger sich dann rauswinden. Ich meine, das da geht es darum, dass er sagt, hey, eure Kleider werden von Motten zerfressen. Diese Dinge, die verrosten. Und trotzdem geben wir denen so viel Wert. Ja, es ist für uns wichtig, ob dieses Ding, was ich hier anhabe, 100 Euro gekostet hat oder nur 20. Hey, ja, guck. Das hat nur 15 gekostet. Aber das ist uns wichtig. Da muss irgendwas draufstehen, irgend so was Besonderes. Und dafür arbeiten wir mehr. Dafür arbeiten wir mehr. Dafür stecken wir mehr rein. Ja. Ich brauche das. Manchmal brauchen wir gar nicht so viel. Wir müssen nur unseren Blick mal ein bisschen korrigieren. Weil für die Ewigkeit taugt es nichts und die Seele nimmt daran Schaden. Seht ihr, und als Gegenpol, es taugt für die Ewigkeit, wenn wir Gott mit einbeziehen in unsere Pläne. Genau, bei dem einen muss ich noch sagen, das sage ich später, geht auch. Es taugt für die Ewigkeit, weil wir rechnen mit Gott, wir unterwerfen uns Gott. Ja, wenn wir danach fragen, dann sagen Gott, wenn du willst, dass ich das tue und wenn ich lebe, dann werde ich das tun, dann unterwerfen wir uns. Wir sind hier nicht, wir haben einen ganz anderen Blick. Wir lesen in der Bibel und wir verstehen, was ist gut zu tun, was ist wichtig. Der Dienst an den Waisen und Witwen, Gutes zu tun, Barmherzigkeit zu üben. Wir lesen das, wow, ich habe eigentlich einen Plan. Und dieser Plan, der nimmt mich voll ein. Ja, ich will hier was auf der Erde erreichen. Aber wir stellen fest, hör mal, es geht hier nicht im Leben nur um deinen Plan, den ich mir jetzt in meinen Kopf gesetzt habe, den ich jetzt umsetzen muss. Es gibt so viele Leute um mich herum, links und rechts. Es ist schön, ich habe meinen Plan, aber Gott zeigt mir, gibt mir einen Blick für das, was wirklich Wert hat. Gott verherrlicht sich durch uns. Ja, und das taugt auch für die Ewigkeit. Wir sind von ihm abhängig und wenn wir wirklich in dieser Abhängigkeit leben, wir schaffen etwas und die Leute sagen, wow, was hast du da wieder geleistet? Und dann sagst du, Gott sei Dank, ich erlebe es immer wieder. Und das, manchmal fühlt sich das so komisch an. Ich sage es ganz einfach offen. Ja, jemand sagt, boah, hast du gut gemacht, hast du richtig gut hingekriegt. Und du weißt eigentlich, du alleine, ich war das nicht alleine. Gott sei Dank. Ihm sei die Ehre. Das muss ich sagen. Ein kleines Beispiel, was vor ein paar Wochen passiert ist und alle haben das Ergebnis gesehen. Wir haben unser Musical aufgeführt. Hört mal, wir fahren zur letzten Probe und ich war so müde, ne? Da die eine Arbeit, da die Aufnahme, da tausend Sachen. Ich hatte so einen Kopf, ne? Wir fahren unterwegs und Leo sagt so, Papa, lass uns mal beten. Ne? Weil, ja, wir beten oft unterwegs, Zeit kann man halt gut nutzen. Ja, und dann habe ich gebetet, dass dass ich wirklich Freude habe, dass ich wirklich, ja, das Ganze, was mich jetzt so belastet, dieser Druck, dass ich den ablegen kann und dass wir so eine schöne Probe haben, dass alles gut klappt, dass die Kinder Freude daran haben. Und ich glaube, das war die beste Probe in dieser ganzen Session. Ja, und dann haben wir das vorgetragen und dann kommen die Leute und sagen, wunderbar, habt ihr es gemacht. Und ich weiß, das ist, hört mal, ich war K.O. Ich hatte, sagen wir mal, das ist übertrieben, aber ich hatte keinen Bock mehr, weißt du, ich war K.O. Keine Energie mehr, keine Kraft mehr, die Leute zu inspirieren und die zu begeistern dafür. Und dann bete ich zu Gott und Gott ist da und er hilft. Und dann kann ich nicht sagen am Ende, ja, natürlich, ich habe es gemacht. Dann muss ich sagen, Gott sei Dank, ich will mich gebrauchen lassen als ein Werkzeug. Und das ist unser Ziel, das ist unser Ziel. Und das taugt für die Ewigkeit, wenn Gott uns gebraucht für Dinge, die dazu dienen, dass Geschwister erbaut werden, dass Leute zum Glauben kommen, dass wir anderen helfen. Okay, und der nächste Punkt, der dritte Punkt und der letzte, außer dann habe ich noch einen extra Punkt für besondere Leute. Ein Plan ohne Gott distanziert dich von Gott. Ein Plan ohne Gott distanziert dich von ihm. Und wir reden immer noch von Christen, ja? Weil wir in unseren Augen werden wir größer als Gott. Wenn wir ihn nicht brauchen, wenn wir ihn nicht fragen, dann sind wir größer als er. Wir wissen es besser. Und ganz ehrlich, nehmen wir uns mal 30 Sekunden Zeit gleich und überlegen, wie oft haben wir einen Plan gefasst, wo wir gedacht haben, ja, ob der so vor Gott besteht, aber ich würde das schon machen. Lass uns einfach mal kurz überlegen. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie, wem was eingefallen ist dazu, aber ich habe es in meinem Leben sehr oft erlebt, dass ich irgendwas tun wollte und ich dachte, ey, eigentlich, ja, ist das nicht so ganz der richtige Weg? Ist das nicht so? Aber soll man ein Auge zudrücken? Komm, ich will das jetzt einfach, das steht jetzt einfach an. Gott, bleib mal schön da, wo du bist. Ich habe jetzt meine eigene Idee. Ich mache das jetzt mal. Ich weiß, du weißt es eigentlich besser. Ist schon so, aber ich bin ja ein sündiger Mensch. Ja, kannst ja mal ein Auge zudrücken. Komm, ich mache das jetzt mal. Ja, so passiert das oft in unserem Leben. Wisst ihr, es gab ein Beispiel aus der Bibel, der reiche Kornbauer, ne, der alles hatte, der sein Land hat übermäßig viel Ernte gebracht. Und ich meine, wer, wenn nicht ein Bauer, sollte wissen, was das, du hast eine reiche Ernte. Also was hängt, wovon das alles abhängt? Vom Regen. Wir haben in diesem Jahr kaum Regen gehabt. Ne? Für die Bauern, die wollen Entschädigung dafür haben. Fürs Wetter. Entschädigung. Ne? Trockenzeit. Dann kann es aber zu nass sein, zu feucht, was auch immer. Wenn nicht ein Bauer, müsste eigentlich ganz klar wissen, dass er abhängig ist von Gott. Also diese Kaufleute, ja, die reisen da durch, ich meine, den verstirbten Pferd unterwegs und dann kaufen sie sich ein neues, die haben ja Kohle ohne Ende und wer Geld regiert die Welt, der passt das doch. Aber ein Bauer, stellt euch vor und der sagt, hey, ich habe hier wirklich was geleistet, hier, was soll ich jetzt machen? Komm, ich reiß meine alte Scheune ab, der hat richtig fette Ernte gehabt, ne? Wenn du seine Scheune abreißt und eine neue Scheune baust, eine riesige, um alles da reinzupacken. Das muss sich ja rechnen, ne? Die eine Scheune abzureißen, eine neue Scheune zu bauen. Und trotzdem hatte der so viel, dass er immer noch im Plus ist, weil sonst hätte er es ja nicht gemacht. Ne? So, und da will ich alles sammeln und dann sagen, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss und trink. Habe guten Mut. Ach, wie herrlich, ja? Würden wir alle gerne haben, ne? So ein Lotto gewinnen und dann hinten sitzen und genießen. Du nah, sagt Gott zu ihm. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das ist sehr traurig. Dieser Mann, der hätte bestimmt ganz viele Leute in der Nachbarschaft, denen er was geben könnte, die er unterstützen könnte, denen er helfen könnte, wo er was Gutes tun könnte, Barmherzigkeit üben könnte, Gott danken könnte. Nichts von dem ist geschehen. Aber dieser Kornbauer, der ist leider nicht allein geblieben. Es gibt tausend von diesen Beispielen. Und ja, ich will jetzt nicht von mir erzählen. Und jeder könnte eine Geschichte erzählen davon, wie er das getan hat. Es passiert immer wieder. Aber jetzt, das andere bringt dich näher zu Gott. Wenn du einen Plan mit Gott machst, dann bringt es dich näher zu ihm. Nicht so wie beim Kornbauer, der ganz weit weg ist. Weil wir fragen nach seinem Willen, aktiv, im Gebet, lesen in der Bibel. Wir sagen, Herr, wir wollen dies und das tun. Und dann schauen wir in die Bibel und stellen fest, das stimmt nicht mit den Überzeugungen überein, die ich hier aus der Bibel habe. Das stimmt nicht mit dem überein, was Gott eigentlich haben will. Dann gehe ich ins Gebet und distanziere mich davon. Sage ich, nee, das ist doch keine gute Idee. Und wisst ihr, das betrifft unseren Alltag. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen mehr zurück zu unserer Praxis. Das betrifft unseren Alltag. Ja, es ist die Frage, wenn wir jetzt, haben wir ein tolles Auto gesehen, denken, ey, eigentlich könnte ich da rein investieren, könnte ich mir ein neues Auto kaufen. Komm, ich habe ein paar Tausend auf der hohen Kante und die Banken, die schmeißen sowieso mit Geld um sich gerade. Da kriegt man das, Zins ist niedrig, komm, das mache ich. Das ist die Frage, ist das jetzt wirklich dran? Ist das jetzt wirklich wichtig für mich? Ja, aber es kann auch was ganz anderes sein. Es kann auch, das können Kleinigkeiten sein. Es kann eine neue Jacke sein. Es können verschiedene Dinge sein. Und wisst ihr, man kann das alles oft anders einsetzen. Und nochmal, wir reden ja von einem Plan für unser Leben. Wir planen uns, wir planen, wir denken, wir nehmen uns etwas vor, wir wollen das umsetzen, vielleicht sparen wir darauf hin. Und irgendwann sagt Gott, du merkst, hey, warte mal, ich spare hier für eine Sache. Macht das überhaupt Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Ist das überhaupt richtig? Es gibt tausend Ideen, wie man sein Geld reinstecken kann, tausend Pläne, wie man seine Zeit investieren kann. Es gibt aber ein Beispiel, wo das nicht unbedingt drinsteht in der Bibel, dass das sein Plan war. Aber lass uns mal lesen. Jetzt habe ich mir die Bibelstelle nicht aufgeschrieben. Und, einen Blick. Lukas Kapitel 10, Vers 3, ab 33. 10 ab 33. Ja, da geht es um den barmherzigen Samariter. Und guckt euch mal, dieser Mann, das war ein Samariter, der war unterwegs. Der hat eine Reise vorgenommen. Also wenn ich so gucke, was er alles hatte, Öl und Wein, Verbandszeug, er hatte ein Reittier und sowas. Also es war jetzt kein armer Bettler, ne? Also ein Reittier zu haben, war schon wirklich was Besonderes. Öl und Wein dabei und so weiter, Geld. Vers 33, schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Jetzt denkt er, warum liegt er, jetzt driftet er aber vom Thema ab. Es geht doch darum, um Pläne und Gott mit einbeziehen und jetzt redet irgendwas vom barmherzigen Samariter. Hört mal, dieser Mensch, der hat eine Reise vorgenommen. Ja, wenn wir eine Reise machen, also die meisten machen es so, dass sie genug Geld einpacken für die Reise, die gucken, was brauche ich für die Reise, gucken auch, ich nehme am besten nicht zu viel mit, wer weiß, Halunken und so gibt es auf der Straße, Wegelagerer, heute heißen die Blitzer. Ja. Okay, das war ein kleiner Scherz am Rand, ich wollte noch gucken, ob ihr wach seid. Ja, aber der hat alles eingepackt, was er brauchte. Öl und Wein und so. Ich meine, warum braucht er Öl und Wein? Macht er eine Reise? Ah, dieser Mann, der ist unterwegs. Und ihr wisst, fast bei jeder Reise, es ist selten so, dass man alle Zeit der Welt hat. Ne? Man hat ein Ziel vor Augen und man möchte möglichst schnell dahin und auf geradem Wege. Aber jetzt liegt da jemand und der braucht Hilfe. Und jetzt ist die Frage, ich habe meinen Plan, ich habe mein Ziel, so, egal was kommt, links und rechts interessiert mich nicht, Tunnelblick, und ich verfolge mein Ziel, koste es, was es wolle. Und das war hier nicht so. Und das passiert einfach viel zu oft, dass wenn wir Menschen uns ein Ziel setzen, wie diese Menschen, die gehen und Handel treiben, die fette Gewinne machen wollen, die achten nicht darauf, dass die vielleicht ziehen die jemanden über den Tisch, was auch immer sie tun, kein Blick für links und rechts passt dann nicht mehr. Ich habe mir was vorgenommen, ich muss das unbedingt schaffen, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich ein Versager. Und das passiert. Und hier dieser barmherzige Samariter, das ist einfach so wunderbar, der hat seinen Weg und der geht da durch, sag ich mal, Feindesland. Ich, auf jeden Fall hat er einen liegen, der in seinem Volk im Clinch ist. So. Und der hat Mitleid. Und der hat die Zeit. Er hat die Zeit, stehen zu bleiben und sagen, egal, was mein Plan jetzt sagt, egal, was die Uhr jetzt sagt, die Zeit, komme ich einen Tag später. Und auch mit dem Geld. Hier hast du 2 Denare, ich komme wieder und ich bezahle dir das auch noch. Ich habe die Möglichkeit. Haben wir die Möglichkeit. Wir sehen die Not. Oh, dann kommt aber leider bei uns eine Not dazwischen. Ach, irgendwas. Ach. Ich hätte jetzt 1000 Euro, wollte ich spenden, aber ja, mir ist eingefallen, wir bräuchten noch einen neuen Kamin. Ja, der alte, der sieht einfach nicht mehr so gut aus. Es war immer noch warm genug und so weiter, aber ja, jetzt muss ich das halt einfach da investieren. Leute, wir nehmen uns Pläne vor und es ist interessant, es ist wirklich interessant, wie anders das Leben wird, wenn wir Gott in unsere Pläne einbeziehen. Auch in die kleinen Dinge. Wirklich, in die kleinen Dinge. Ich habe euch schon gesagt, im Projektmanagement habe ich gelernt, wie man alles perfekt macht. Aber erstens läuft sowieso nie perfekt, weil irgendwo läuft es immer irgendwie falsch. Und ich habe gemerkt, auf der Arbeit, ich habe sehr oft gebetet, dass wir machen einen Plan, dass die Lieferanten, dass bei denen alles gut läuft, damit wir zur richtigen Zeit alles hinbekommen. Mein Chef war immer sehr zufrieden mit der Arbeit, die ich gemacht habe. Und ich weiß ganz genau, dass diese Dinge, die sind nicht gelaufen, weil ich das so toll gemacht habe. Bei anderen ist derselbe Lieferant immer wieder ausgefallen und so weiter. Und nicht, dass bei mir immer alles glatt lief, aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe oft dafür gebetet. Ich habe oft Gott gebeten, dass er hilft, dass er das gut laufen lässt. Weil ich wusste, dass ich das alles nicht in meiner Hand habe. Ja, und es gibt, glaube ich jetzt, nachdem wir das gehört haben, so genug Gründe, das zu tun. Gott zu bitten. Gott, wenn du mein Leben verlängerst und wenn du willst, dass ich es tue. Diese 2 Dinge. So, jetzt ist es so, viele sitzen hier und das ist halt der letzte Punkt. Und das ist der Vers 17, auf den ich eingehen will. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Die andere Übersetzung sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Das klingt ein bisschen anders, aber wir können beide Dinge eigentlich anwenden. Ich erkläre euch gleich wie. Also von 2 Richtungen. Das eine ist, wir haben jetzt von Jakobus heraus haben wir verstanden, wie wir, naja, reden ist ja ein bisschen zu wenig. Ne? Hier steht ja, stattdessen sollen wir so und so sagen, steht ja hier. Aber es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt immer, bevor man seine Pläne erläutert, sagt, so Gott will und wir leben. Und dann wird das eine Floskel und dann hat das wieder keine Bedeutung. Ja, aber es geht darum, man sollte es ruhig zwischendurch mal sagen, ne, erwähnen. Nur, wir haben irgendwann Floskeln, so wie Hallo und Guten Morgen, ja, wo wir uns viel zu oft keine Gedanken mehr drüber machen oder Danke, ne, zum Beispiel. Vielmehr ist das ja eine Haltung, die da gefordert ist. Wenn wir jetzt wissen, wie unsere Haltung wirklich sein soll, wenn wir unsere Pläne schmieden für unseren Erwerb und so, habe ich gerade schon alles ausgeführt, praktisch, aber das dann doch nicht tun, dann machen wir uns schuldig vor Gott. Und ich bin mir sicher, wir sitzen heute hier und jeder macht sich Gedanken und wir wissen, dass wir es mit Gott nicht aufnehmen können. Dass wir keine Chance haben gegen Gott. Oder gibt es hier einen, der das Gegenteil behauptet? Wo ist der Mutige? Natürlich hier nicht, ne? Hier meldet sich keiner. Und dann im praktischen Leben aber, wir wissen, wie es richtig ist, und dann, wie ich vorhin erklärt habe, ne? Manchmal wollen wir halt doch ohne Gott tun und dann machen wir uns schuldig. Wir sind schuldig, weil wir ihn außen vor lassen. Wenn wir wissen, was richtig ist, aber nicht das Richtige tun. Und wir führen einen Krieg gegen Gott, den wir nie gewinnen werden. Da haben wir keine Chance. Und das, ich mache das jetzt nochmal ein bisschen breiter. Das bedeutet, das ist auch für unser Leben so. Ja, Leute, vor allem Kinder aus gläubigen Elternhäusern, ja, die wissen alles. Ich habe auf der Straße wieder ganz viele getroffen jetzt. Die wissen alles, ja, oder ich war in der christlichen Schule, ne Dennis? Das beste Argument, so, ich bin in Gummersbach hier, ja, ich war auf der christlichen Schule, ich bin ein Christ, so, nach dem Motto. Hey, wenn Gott, wenn das alles war, was ist das? Aber diese Menschen, die da waren, die haben Vorträge gehört, die haben Predigten gehört, Andachten, was auch immer, und die wissen ganz genau, dass sie es mit Gott nicht aufnehmen können, aber sie machen es trotzdem. Und laden so eine Schuld auf sich. Und das geht nicht. Leute, es ist überhaupt, es ist total unlogisch. Ja, man bürdet sich etwas auf, was man, einen Krieg, den man eh nie gewinnen kann. Eine Auseinandersetzung. Das war das nochmal, wirklich für die, die trotzdem denken, Übermut und Stolz bringt was. Hier steht, alles Rühmen dieser Art oder dieser Übermut, das ist verwerflich, das bringt dir nichts. Ja, lass uns unsere Pläne, Gott in unsere Pläne einweihen. Egal wie groß, wie klein die sind, egal ob das der Sonntagnachmittag ist, ob das die kommende Woche ist, ob das das kommende Jahr ist. Ich plane auf der Arbeit lange voraus, an welchen Terminen ich wo sein möchte. Aber ich muss sagen, der letzte Termin, den wir, oder der weiteste Termin, der ist 2022, ich sag. Gut, weil da eine Veranstaltung ist, wo wir dann teilnehmen möchten. Aber so Gott will und wir leben. Wir können nicht sagen, wir werden da und das tun. Wir möchten da das und das tun. Wir planen weit. Wir müssen ihn mit einbeziehen. Das wird uns segnen. Ja, guck mal, ich meine, dieser barmherzige Samariter. Was ist das für eine Freude? Man konnte jemandem helfen. Ich habe es in meinem Leben erlebt. Ich habe oft gedacht, oder es ist so, ich habe total viel zu tun. Ich könnte jede Minute füllen und, sage ich mal, sinnvoll füllen. Und ich habe aber gemerkt, oft, das ist jetzt ein Offenbarungseid, dass ich sage, okay, so meine Brüder schreiben, ja, ein Bruder schreibt, ja, ich brauche Hilfe hier auf der Baustelle. Wer kann helfen kommen, ne? Ich sag, die anderen Trottel, die Samstag sowieso nur Fußball gucken, die sollen ruhig rübergehen und arbeiten. Ich habe ja was Gutes zu tun. Ich mache ja was Gescheites. Und dann habe ich gemerkt, wie egoistisch das eigentlich ist. Ja? Das ist mein Plan und es ist überhaupt Barmherzigkeit oder so, weil war überhaupt nicht vorgesehen, irgendwie was Gutes zu tun, weil ich mache ja was Gescheites. Ja, so können wir vermeintlich Gott dienen. Aber was ist das für ein Licht? Also, dann habe ich festgestellt, wenn man das dann tut, dann das ist so eine Freude, etwas Gutes zu tun. Das ist dieser zweite Punkt, den ich meinte, wenn man jetzt diesen Vers, man kann ihn so und so verstehen. Ich habe ein paar Ausleger gelesen, die sagen, wer nun weiß, Gutes zu tun, tut es nicht, dem ist Sünde. Das kommt da irgendwo raus. Ne? Wenn wir nicht unsere eigenen Pläne verfolgen dann, und auf Gott hören und uns von ihm leiten lassen, dann führt er uns in solche Situationen, wo wir ein Auge für unseren Nächsten haben und da dann Barmherzigkeit erweisen können. Ja, ich denke, das
ist soweit klar geworden.
Ja, lass uns wirklich unsere Pläne Gott geben und in seiner Abhängigkeit leben. Amen. Noch bitten?